Coronacast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike.
Zugegeben, es fällt schwer, an einem Tag wie heute über das Lockermachen zu sprechen. Die Lage im Osten Europas, wo russische Soldaten die Grenzen der Ukraine übertreten, ein Staat den Kriegszustand ausruft, ein bedrohlicher Konflikt aufflammt, das lässt manch andere Probleme dieser Zeit klein erscheinen, sehr klein. Ich bin Fabian Deike, begrüße Sie zu dieser Folge Coronacast, in der es dennoch heute um die vielleicht eher optimistisch stimmenden Vorzeichen für die weitere Entwicklung in der Pandemie geht. In Deutschland, das zeigen aktuelle Zahlen, hat sich die Lage an den Intensivstationen entspannt. Die Omikron-Welle ist zwar noch immer hoch, aber nicht verbunden mit einem ebenso hohen Teil an Intensivpatienten. Deutschland lockert. Sachsen lockert. Seit Mittwoch gelten keine Kontaktbeschränkungen mehr für Genesene und Geimpfte. Im Einzelhandel entfallen die G-Regeln komplett. Für Sport im Außenbereich, beim Museumsbesuch, in Gedenkstätten oder Zoos gilt statt 2G fortan 3G. Ein weiterer Rückbau der Maßnahmen ist auch schon beschlossen für den 4. März. Ja, also vieles wird lockerer und das betrifft insbesondere auch den Kultur- und Eventbereich. Wir sprechen nicht nur über bald möglicherweise wieder recht volle Stadien beim Fußball, sondern über ein Zurück auf die Bühne in Theatern, Konzerthäusern oder eben auch unter freiem Himmel. Eine Perspektive ist da, das Virus in Anbetracht von nach wie vor hohen Inzidenzen und täglichen Ansteckungszahlen jenseits der 200.000er-Marke bundesweit, aber nicht weg. Ja, wie optimistisch können unter den aktuellen Vorzeichen denn Veranstalter wirklich sein? Das fragen wir in dieser Folge Coronacast Rodney Aust, Chef der Dresdner Bernd Aust Kulturmanagement GmbH oder anders, einer der größten Konzertveranstalter Sachsens. Guten Tag, Herr Aust.
Hallo.
Ja, die Frage habe ich eben schon gestellt. Wie optimistisch sind Sie denn gerade in Anbetracht der Lockerungen? Machen Sie sich als Konzertveranstalter denn auch locker?
Also wir machen uns noch nicht ganz so locker wie die Medien das ganze Kulturgeschehen jetzt darstellt oder die Lockerung. Also das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir in einem anderen Kulturbereich arbeiten, wie vielleicht ein Museum. Das hat es natürlich jetzt einfacher, ne? Das ist ganz klar. Dennoch sind wir sehr erleichtert, dass Bund und Länder am 16. Februar hier gewisse Lockerungsschritte uns in die Normalität beschlossen haben, will ich mal sagen. Für die Veranstaltungswirtschaft in unserem Sinne, also die wir auch Konzertveranstaltungen machen, die emotional nur unbestuhlt funktionieren, sage ich mal, also ist gleich ohne Abstand, ist es noch nicht der große erwartete Befreiungsschlag. Ich meine, es gibt da stufenweise Öffnungen. Da ist dann sozusagen ab dem 4. März ja bundesweit geplant auch eine Auslastung von 60%, maximal 6.000 Zuschauer. Im Außenbereich bis zu 75% und maximal 25.000 Besucher. Das sind erstmal sehr, sehr gute Signale, die uns sehr, sehr freuen, die uns sehr optimistisch stimmen lassen. Und ab dem 20. Dezember sollen ja noch tiefgreifendere Schutzmaßnahmen entfallen und nur noch niederschwellige Basisschutzmaßnahmen gelten. Hm. Allerdings lassen diese Begriffe auch noch wichtige Fragen offen. Und das ist das Damoklesschwert, was so ein bisschen über uns schwebt. Was bedeutet tiefgreifend? Was bedeutet niederschwellig? Auf der Webseite der Bundesregierung finden sich bereits Einschränkungen dazu, dass die strengeren Schutzmaßnahmen lediglich weitgehend zurückgenommen würden. Das sind also Dinge, die uns natürlich noch ein bisschen bedenklich zurücklassen.
Wo man ja auch nicht so ganz genau weiß, was machen dann die Länder wiederum daraus. Du meintest gerade 20. Dezember, du hast den 20. März an dieser Stelle gemeint. Jetzt haben wir in der Pandemie ja irgendwann immer diesen Punkt gehabt, dass es neue Regeln gegeben hat, Zutrittsregeln, die sich meistens dann am Test- oder Impfstatus orientiert haben, 2G, 3G, 2G+. Haben Sie sich jetzt schon so richtig im Detail auch vertraut damit gemacht, was jetzt dann ab 4. März passiert? Was bedeutet das konkret jetzt mit diesem Datum für Sie?
Also ich plane mit dem 4. März für uns und unsere Veranstaltung noch nicht wirklich. Also es wird sicherlich einige Veranstalter geben, die in unserer Spielstätte im Alten Schlachthof im März veranstalten. Das sind dann größtenteils bestuhlte Veranstaltungen, die dann logischerweise zulässig sind, die gegebenenfalls auch über gewisse Fördermaßnahmen, die die Regierung eingeräumt hat, auch wirtschaftlich dann darstellbar sind. Das begrüßen wir natürlich und das unterstützen wir auch mit Hygienekonzepten oder mit Ausarbeitungen, wie gestalten wir die Einlassbereiche, wie machen wir eine eventuelle Teststrategie oder andere Dinge, die wir dann vor Ort da umsetzen müssen. Und das ist aber, sage ich mal, irgendwie so ein Schritt zur Normalität. Ja, aber die Normalität für uns heißt, konkret müssen alle Kapazitätsbeschränkungen, die Überprüfung von Impfnachweisen bei Veranstaltungen und die Maskenpflicht auch irgendwann wieder wegfallen, um auch emotional erlebbare Konzertveranstaltungen wieder darstellbar zu machen. Also ich meine, wer ein Konzert oder eine Veranstaltung besuchen will, der muss künftig auch selber bestimmen, ob er das Risiko eingeht, zu der Veranstaltung zu gehen oder nicht. Das ist einfach mal so der Weg, den wir für uns sehen, für die Art Veranstaltung, die wir machen. Auch um tausende Veranstaltungen in Deutschland, die ja aus 2020 noch nachgeholt werden müssen, wirtschaftlich darstellbar auch durchführbar zu können. Ne? Also wir haben ja mit vielen, vielen Problemen aktuell zu kämpfen, die ja eine Wirtschaftlichkeit überhaupt kaum noch zulassen, auch wenn wir die Veranstaltung dann durchführen können. Wir haben also extrem gestiegene Preise bei Dienstleistern, bei Personaldienstleistern, aber auch bei Geräten, Gabelstaplern, Hubsteigern etc. pp. Also es ist sehr komplex und ich glaube auch, wenn wir in den nächsten 6 Monaten die Veranstaltungen nicht nachholen können, die wir mal in 2020 geplant hatten oder auch in 2021, ist das Vertrauen der Besucher, das schwindet natürlich von Verlegung zu Verlegung. Und das müssen wir zurückgewinnen.
Bleiben wir vielleicht noch mal am Anfang bei diesen Zutrittsbeschränkungen, was die Kapazitäten angeht. Sie sagten gerade Alter Schlachthof. Wie viele Menschen passen da um und bei hinein?
Ja, also unbestuhlt könnten wir so bis zu 1900 Besucher beim unbestuhlten Konzert begrüßen. Bestuhlt ist es dann die Hälfte, ne? So 950, 900 Besucher ist die bestuhlte Kapazität. Und wie gesagt, es gibt ja auch zumindest bis 31. März auch Förderprogramme des Bundes, ein Sonderfonds für Kulturveranstaltungen, der dann auch die Defizite in dieser Veranstaltungsgröße im besten Fall ausgleicht. Ja, also es gibt da schon eine große Hilfestellung, die Veranstaltungswirtschaft wieder auf den Weg zu bringen. Also das ist unbestritten.
Aber wenn man es mal so jetzt dann auf den Punkt bringen würde, ist es natürlich für Sie als Veranstalter unheimlich schwierig, Indoor-Veranstaltungen zu planen. Wie viel Hoffnung stecken Sie dann jetzt in die Outdoor-Saison, die natürlich dann erst so im Frühjahr, wenn es ein bisschen wärmer und angenehmer ist, losgeht?
Also für mich persönlich ist der Sommer der Türöffner, oder das ist sozusagen mein Optimismus oder meine optimistische Haltung, dass wir im Sommer, wie gesagt, ohne Abstand die Veranstaltung durchführen können. Es sind ja zu 90% Veranstaltungen, die, wie gesagt, schon in 2020 geplant worden sind. Teilweise gibt es natürlich auch zusätzliche Veranstaltungen. Also ich setze auf den Sommer und wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, was wird, wenn der nächste Herbst kommt? Und das ist sozusagen das, wo man dann wieder, so ein bisschen irgendwie mit Handschellen an seinem Stuhl gefesselt sitzt und ein bisschen bippert. Aber wir haben so viel Geduld geübt, sag ich mal, die letzten 2 Jahre, so viele Konzepte erarbeitet, so viele Dinge abgeändert, so viele andere Durchführungsszenarien durchgespielt. Aber dennoch muss ich sagen, dass unsere Leidensfähigkeit natürlich irgendwann auch mal ein Ende hat. macht einen das überhaupt nicht glücklich, so zu arbeiten, wie man die letzten 2 Jahre gearbeitet hat. Also, dass man immer im Horizont von 14 Tagen oder 3 Wochen irgendwie schauen musste, wie weit man eine Veranstaltung überhaupt durchführbar halten kann, durchführbar machen kann. Und da natürlich sehr, sehr viel Zeit damit verbringt, alle möglichen Regularien durchzuarbeiten, durchzuforsten. Auch Dinge ändern sich ja auch bei den Hilfen des Bundes. Da sind ja auch ständig Änderungen und so, dort auf dem Stand zu bleiben. Das sind natürlich alle Sachen, die wir nicht wirklich wollen. Wir sind ja eigentlich eine kreative Branche, die das auch wieder sein möchte und die vor allen Dingen Leute glücklich machen möchte. Und das gelingt uns jetzt also nur sehr, sehr, sehr eingeschränkt.
Und vornehmlich dann halt im Freien, und deshalb ist dieser große Hoffnungsschimmer dann im Sommer. Aber es kann ja auch nicht sein, dass die wirksamsten Mittel gegen die Pandemie auch für die Konzert- und Eventbranche Sommer und Frühling sind, statt vielleicht irgendwelcher anderen Maßnahmen, die vielleicht ergriffen werden können. Beispielsweise in Locations, in Konzerthäusern, wie zum Beispiel im alten Schlachthof, wenn man dort drin jetzt mal sich vorstellt, volles Haus, knapp 2000 Leute, 1900 Menschen da vielleicht drin, unter besten Bedingungen, da wird es ja schon ein bisschen warm und stickig. Haben Sie auch sowas wie Lüftungstechnik da verändert? Was wurde da alles gemacht in den letzten 2 Jahren vielleicht?
Ja, es gab natürlich auch Maßnahmen, die von der Bundesregierung angeregt wurden, um da Verbesserungen in den Spielstätten herbeizuführen. Wir lesen das ja meistens über Luftfilter in Schulen und sowas. Und sowas gab es natürlich auch für Konzerthäuser. Also gab es im Neustadt-Kulturprogramm Fördermaßnahmen. Also wir haben hier jetzt an der Heizungs- und Lüftungsanlage investiert und haben da nachgerüstet, haben auch andere Filterklassen da eingebaut, und wir erweitern auch gerade unseren Garderobenbereich für die Konzertbesucher, also da, dass wir da sozusagen noch viel mehr Platz bieten können unten, wenn man seine Jacke abgibt, und dass es da also weniger Staus gibt und nicht so eng ist. Also wir versuchen schon, alle Möglichkeiten zu nutzen, die uns geboten werden, die auch vollkommen, also die natürlich auch Sinn machen, ne? Die da zur Verbesserung beitragen.
Ein Konzerterlebnis, Sie sagten es gerade, es geht darum, Menschen glücklich zu machen. Glauben Sie, dass sowas wie Hybridveranstaltungen perspektivisch in der Zukunft, weil das Virus verschwindet ja nicht, wahrscheinlich nicht so einfach wieder, dass so etwas eine Perspektive auch ist, gerade für die Jahreszeiten, wo man eben nicht draußen was veranstalten kann? Also Hybridveranstaltung meint teils digital, teils präsent?
Kann ich mir vorstellen, aber ich denke, das ist eher was für den klassischen Bereich, wo man auch, wenn man so ein klassisches Konzert besucht, sich nie unbedingt am Nachbarn reiben möchte, sondern den Hörgenuss haben möchte und die Violine heraushören möchte. Ich denke, dass das für den Pop, Rock, Metal-Bereich natürlich viel weniger interessant ist und auch nicht vermittelbar ist für die Konzertbesucher.
Da fehlt halt dann einfach das Erlebnis.
Das Erlebnis fehlt, beziehungsweise die Gemeinsamkeit, eine Band abzufeiern oder gemeinsam mitzusingen, mitzutanzen. Das sind natürlich Sachen, die sind extrem wichtig für das Gefühl, was man an dem Abend ja eigentlich erleben wollte. Und das ist natürlich mit einer Hybridveranstaltung, glaube ich, nicht gegeben. Also es ist sicherlich ein gutes Instrument, aber gehört, glaube ich, eher in den klassischen Bereich.
Kommen wir nochmal zurück auf das Hier und Jetzt, auf diese Perspektive, die so ein bisschen vorsichtig optimistisch von Ihnen wahrgenommen wird. Als Veranstalter sind Sie in der Mitte, also irgendwo zwischen den ganzen Beteiligten, zwischen den Künstlern, zwischen denen, die die Bühnen aufbauen, die Tontechniker, die Veranstaltungstechniker, aber auch auf der anderen Seite in Richtung des Publikums. Was sind denn jetzt so vielleicht in den letzten Tagen, Wochen, wo klar war, okay, es gibt diese Perspektive, Rückmeldungen von all diesen Beteiligten, die bei Ihnen ankommen?
Also man muss ja 2 Sachen betrachten. Einmal die Leute, die als Künstler und mit ihrer Crew auf Tour gehen, die haben natürlich Bock zu spielen, ganz klar. Denen fehlt das natürlich auch, und denen hat auch Spielen vor Autos überhaupt keinen Spaß gemacht. Viele haben gesagt, das habe ich den Abend gemacht und alles andere sagt er bitte wieder ab. Wo wir wieder bei dem Thema Hybrid sind oder andere Veranstaltungsformate, die in manchen Bereichen einfach nicht funktionieren. Wir haben natürlich einen extremen Anstieg an Personalkosten, weil natürlich viele, viele Dienstleister, Selbstständige sich natürlich in anderen Berufszweigen jetzt ihre Jobs gesucht haben, suchen mussten. Gegebenenfalls natürlich auch gemerkt haben, dass sie jetzt Freitagnachmittag zu Hause sind und erst Montag früh wieder ausrücken müssen. Unsere Arbeitszeiten, die bei uns geleistet werden müssen, sind natürlich vollkommen wie soll man das sagen? Also die sind ja nie so regelbar oder du bist nicht in so einem Regelbetrieb, da bist du mal Freitag
bis Montag. Sind nicht so sozial kompatibel.
Und du bist in der Nacht unterwegs und so weiter und so fort. Also das ist natürlich schwer, die Leute zurückzubekommen. Natürlich spielen in unserem Beruf auf Emotionen eine große Rolle und da setzen wir natürlich auch drauf, dass da der Großteil zurückkommt. Wir sind auch mit allen im Gespräch, dass wir dann ab Mai sozusagen wieder Vollgas geben wollen und haben da schon im alten Jahr Gespräche mit unseren Dienstleistern geführt, sei es Personal, sei es Caterer, sei es LKW-Fahrer oder Ton- und Lichtfirmen, sei es die Industriekletterer, die Rigger, ja, die wir brauchen. Und das ist natürlich ein Kampf, der sich natürlich auch im Preis jetzt widerspiegelt. Ja, es sind weniger Dienstleister am Markt oder es wird schwerer sozusagen dann das Personal zu gewinnen. Und und bei den Konzertbesuchern sind wir natürlich in der Hoffnung, dass dieses Bedürfnis nach Kulturerlebnissen im weitesten Sinn, es ist ja nicht nur der Künstler auf der Bühne, der ist natürlich der Hauptanteil, das ist ja ganz klar, aber man geht ja auch mit seinem Freund, mit seiner Familie zu solchen Erlebnissen, um die gemeinsam zu erleben und ich hoffe, das Gefühl kommt sehr, sehr schnell wieder zurück. Also wir haben da auch sehr, sehr positive Signale bei Sachen, die wir, ich sag's mal, neu im Vorverkauf geben. Und die, aber muss ich sagen, es funktioniert bei großen Namen. Also wir sind total zufrieden mit Udo Lindenberg im Stadion. Das ist im Herbst rausgegangen. Wir sind super zufrieden mit Secure in Leipzig in der Arena. Das ist im Herbst in den Vorverkauf gegangen. Da haben wir top Verkaufsergebnisse. Aber bei den Sachen, die wir sozusagen schon das dritte, das vierte oder vielleicht das fünfte Mal verlegt haben, ja, die jetzt stattfinden sollen und die noch nicht ganz ausverkauft sind, ja, das gibt's ja auch, da spüren wir schon eine sehr, sehr große Zurückhaltung und wir brauchen das Vertrauen der Leute zurück, dass sie eine Veranstaltungsticket kaufen und sie wissen, die Veranstaltung wird dann auch stattfinden. Also das merkt man ganz deutlich, dass da eine große Arbeit vor uns liegt, das Vertrauen der Besucher zurückzugewinnen.
Da sprechen Sie genau etwas an, was mir auch jetzt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch aufgefallen ist. Habe ich so ein bisschen auch geschaut, in die, welche Konzerte eben veranstaltet werden von Ihrer Veranstaltungsfirma. Und da sieht man dann auf diesen Plakatmotiven auf der Website sehr häufig diesen Banner abgesagt und verschoben. Und das ist ja etwas, was auch etwas bei den Menschen rein optisch, wenn man das sich anschaut, macht diese Ungewissheit, ja, findet diese Veranstaltung, für die ich mich interessiere, überhaupt statt? Wie kann das nachhaltig wieder verbessert werden, dass diese Ungewissheit vielleicht so ein Stück weit mehr mit noch akzeptiert wird, einkalkuliert wird mit auch? Oder denken Sie, es hilft da wirklich nur dieser harte Lockerungsschritt?
Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die vielleicht auch die Zeit uns lehren wird. Wir können nur versuchen, die Veranstaltungen, ich sag mal so ab April, Mai wieder ganz offensiv zu promoten. Es ist ja nicht so, dass wir gar keine Werbung machen. Aber natürlich, und das ist auch vollkommen normal, hat man mit Beginn dieser Omikron-Welle, wo man gemerkt hat, gerade hier in Sachsen, wo ja nur, ich sag's mal, die Klappe wirklich zuging, seine Werbemaßnahmen erstmal eingefahren. Ja? Also man schmeißt ja nicht das Geld zum Fenster raus, sondern man setzt dann ein, wenn man auch selber dran glaubt, dass Veranstaltungen stattfinden. Und wir glauben ganz fest an den Sommer. Das ist sozusagen unser großes Ziel. Dazu brauchen wir große Lockerungsschritte, um ohne Abstand zu spielen. Wenn dann ohne Abstand heißt, kontrolliert die Leute nach dem Impfstatus und nach dem Test, dann ist das so. Und dann machen wir das. Da sind wir leidensfähig genug, um das umzusetzen, auch wenn das wieder mehr Kosten verursacht. Das ist aber kein Problem, sage ich mal. Also das muss man dann tun, um dann wirklich wieder in die Spur zu kommen.
Ich meine, da spricht man ja dann ganz schnell mal über ein paar tausend Scans, die man machen muss vor einem Konzertbesuch. Wie wird sowas baulich gemacht? Was muss man da investieren als Veranstalter?
Ja, man investiert im Prinzip in die Software und in die Hardware. Man kann das ja mit Handscannern regeln. Also wir haben ja da in den vergangenen Jahren schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit personalisierten Tickets. Also ich sag's mal bei den Shows von Kraftwerk im Albertinum oder von Rammstein im Stadion, wo ja vor Pandemiezeiten auch schon personalisierte Tickets verkauft wurden, wo abgescannt wurde, wo der Name abgeglichen wurde. Und das ist sozusagen, ist ein Mehraufwand, klar, aber ist handelbar.
Um nochmal zurückzukommen auf dieses, wie überlebt man eigentlich 2 Jahre lang, ohne wirklich eine Perspektive zu haben und mit ständigen Verschiebungen? Das zehrt ja an der wirtschaftlichen Grundlage eines Unternehmens, eines jeden Unternehmens in dieser Branche. Die Event- und Konzertbranche ist natürlich eine der Branchen, die am stärksten betroffen gewesen ist, neben vielleicht Hotellerie und Gastronomie. Hier im Corona-Cast habe ich schon öfters mit Gastronomen gesprochen und auch mit Hotelbetreibern. Deren größtes Problem ist es jetzt, Personal zu finden. Das sagten Sie auch gerade. Wie ist es Ihnen eigentlich gelungen, diesen 2 Jahren zu überleben?
Es gab natürlich Maßnahmen, die uns und allen anderen Unternehmen in der Pandemie geholfen haben. Dazu gehören Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfen für Kulturveranstaltungen. Gerade seit dem letzten Sommer gab es ja den Sonderfonds für Kulturveranstaltungen, was uns natürlich auch überhaupt erstmal möglich gemacht hat, auch eine junge Garde oder andere Spielstätten, Theaterplatz in Chemnitz waren wir mit einigen Künstlern oder in Leipzig auf der Festwiese, das erstmal in solchen Corona-konformen Veranstaltungsformaten auch wirtschaftlich darstellen zu können. Und die anderen Maßnahmen, die ich genannt hatte, die haben uns sehr, sehr geholfen. Wir hatten natürlich auch die Gutscheinregelung. Also das heißt, wir haben ja Konzerte verlegt und haben den Besuchern angeboten, euer Ticket ist gültig in 21, dann in 22. Wer das nicht wahrnehmen wollte oder konnte, also ich sag mal, ich bin extra zu Mark Forster nach Dresden in Urlaub gefahren zum Beispiel, wohne aber in Rosenheim, komme jetzt nächstes Jahr nie her, klar, haben wir gesagt, den haben wir ausgezahlt, aber es gibt ja auch Leute aus der Umgebung, wo wir halt dann gesagt haben, nehmt bitte die Gutscheinregelung an. Und so konnte natürlich auch ein gewisses Umsatzvolumen, was ja auch tatsächlich da war, im Unternehmen gehalten werden. Also da haben wir natürlich jetzt das Problem, sage ich mal, dass diese Regelung bis zum 31.12. letzten Jahres beschränkt war und dass die nicht mehr verlängerbar war. Und dass wir jetzt natürlich eifrig dran sind, diese Gutscheine auszuzahlen. Aber das hat natürlich auch sehr, sehr viel Liquidität in den Unternehmen gehalten.
Diese Gutscheine, die ja dann auch vergeben wurden, das führt ja zu einer, ich sag mal, großen Bugwelle an nicht durchgeführten Veranstaltungen. Also an Veranstaltungen, die vielleicht dann auch ja nachgeholt werden. In welchem Maß ist denn das überhaupt dieses Jahr möglich? Sie sprachen vorhin schon mal so ansatzweise davon. Wird dieses Jahr durch eben dieses viele Nachholen auch ein verlorenes Jahr nochmal sein?
Nee, wird es nicht sein. Also ich hoffe, wie gesagt, dass wir so viel wie möglich dieser Nachholer auch abspielen können. Denn wenn man jetzt wieder nicht abspielt, sage ich mal so salopp, gibt es dann, glaube ich, nicht mehr die Möglichkeit, das nochmal zu schieben. Dann werden viele Künstler sagen, wir gehen zurück auf los, zahl bitte die Tickets aus und er verzichtet natürlich auf seine Gage, aber will dann in 23, in 24, in 25 dann mit einer neuen Tournee kommen und dann würde man wirklich bei null wieder anfangen. Also ich finde das schon sehr, wie soll man das sagen? Also ich bin der Meinung, wir müssen das jetzt abspielen. Wir wollen das auch alles abspielen. Wir wollen die Sachen vom Tisch haben, ja, auch wenn logischerweise auf Künstlerseite, auf unserer Seite die Margen, die wir dann erzielen können, die Wirtschaftlichkeit geringer sein wird. Das wissen wir, das ist uns allen bewusst, aber das ist jetzt noch so ein Ding, was wir in der Pandemie mit hinter uns herziehen und mit dem wir leben können, mit dem wir leben wollen. Und wenn dann eine neue Tournee in 24, 25 kalkuliert wird, dann muss halt anders kalkuliert werden. Das ist ja klar, da müssen andere Eintrittspreise her oder andere Gagen oder die Produktionen müssen kleiner werden, damit nicht so viel Personalaufwand dann da zustande kommt. Das muss man dann sehen. Das ist auch so eine Entwicklungsfrage, wie sich die Branche dann einschießt.
Sie sagten, es gab diese verschiedenen Hilfsmaßnahmen und Hilfspakete, die durchaus auch Ihnen dann geholfen haben, durch diese Pandemie zu kommen. Aus anderen Branchen, da spreche ich wieder vor allem über Hotellerie und Gastronomie, die sagten mir dann öfters mal so, dass sie auch dann ihre persönlichen Ersparnisse, ihr Angespartes angreifen mussten. War das bei Ihnen auch so?
Ich habe irgendwie nie das Bedürfnis gehabt, Millionär zu werden und deshalb auch sozusagen sparsam gehaushaltet und wir kommen mit den Sachen klar, die wir uns die letzten 25 Jahre zur Seite gelegt haben. Klar wäre mir es lieber gewesen, wir hätten den Run, den es ja wirklich die letzten 10 Jahre gegeben hat auf Live-Veranstaltungen, gleich weiterführen können, aber ich denke, das liegt bei jedem Unternehmer selber, wie weit er da sein finanzielles Paket die Jahre vorher zu sich selber geschoben hat oder im Unternehmen gelassen hat. Wir haben es im Unternehmen gelassen und wir sind jetzt dadurch immer noch sicher am Markt.
Gab es einen Punkt in der Pandemie, wo Sie gesagt haben, jetzt müssen wir uns hinsetzen und so eine Art Restart-Plan schreiben? Gibt es da was in den Schubladen, das Sie jetzt einfach rausziehen können?
Nee, weil die Voraussetzungen sich, wie gesagt, alle 4 Wochen ändern. Das ist ja das größte Problem, was wir haben, dass wir keine Planbarkeit haben. Also wir haben kein Restart-Szenario. Wir müssen zur Normalität zurück. Das ist unser Restart. Ob diese Normalität dann mit Tests ist oder mit Impfnachweisen, vielleicht noch mal ein Winter. Aber Normalität heißt für mich, Konzerte ohne Abstand durchzuführen, weil sie sonst wirtschaftlich einfach mal nicht tragbar sind. Dann müssen wir wirklich zumachen.
Ich würde sagen, wir drehen dieses Gespräch mal in eine optimistischere Richtung. Vielleicht eine geschmäcklerische Frage. Auf welches Konzert freuen Sie sich dieses Jahr denn besonders?
Also ich freue mich auf alle, die kommen. Ich hoffe ganz, ganz sehr, dass das erste, die 2 Rammstein-Konzerte in der Red Bull Arena in Leipzig sein werden. Das ist Ende Mai. Bis dahin muss die Sache gegessen sein. Und wenn das stattfindet, dann nehme ich meine Mitarbeiter und wir heulen zusammen vor Freude. Das kann ich Ihnen sagen.
Man merkt auch jetzt in diesem Moment, dass sie das emotional sehr anfasst.
Ja, also ich meine, wir wären auch genauso glücklich, wenn es im Juni irgendein anderes Konzert in der Jungen Garde wäre. Aber das wäre sozusagen der Anfang und das wäre auch der Knall, wenn man zweimal 40.000 Leute Ende Mai dort glücklich machen könnte. Und es ist natürlich noch sehr früh. Es fühlt sich noch gar nicht so an jetzt im Februar, als ob das wirklich passen würde. Aber wir hoffen darauf, es ist ja auch alles gebucht, alle Dienstleister, Stadion gemietet. Die Band hat einen riesigen Tross an Technikern aus der ganzen Welt, der gebucht ist. Also wir sind da pragmatisch optimistisch, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und wenn das ein Konzert im Juni wäre, unser erstes, wäre das im Juni. Aber es ist jetzt halt so, wie es ist. Wir hatten da gestern erst eine Stadionbegehung nochmal und haben sich natürlich auch viele Sachen in den Spielstätten teilweise geändert. Ne? Manche Stadien wurden umnummeriert, da dürfen wir jetzt, sind wir wieder vor ganz anderen Herausforderungen. Also es sind schon viele kleine Nebenbaustellen, die uns jetzt noch erwarten. Aber ich glaube, dass der Sommer funktionieren wird. Wir haben fantastische Konzerte in Planung mit Silbermond am Elbufer oder mit Seed. Und das sind natürlich Sachen, wenn man die Namen hört, Seed mit Abstand geht nie. Wir bitten einfach darum, uns das zuzugestehen, sage ich mal, an die Politik. Ja, das formulieren wir ja auch mit unseren Bundesverbänden. Und wie gesagt, wenn es da noch kleinere Haken gibt, an denen der Abstand gebunden ist, sowas wie Impfkontrollen, dann machen wir das gern.
Wenn dann im Mai dieses Konzert über die Bühne gegangen ist, von dem Sie gerade gesprochen haben, dass so dann vielleicht auch der Moment ist, wo Sie einen Haken dran machen können, innerlich?
Ja.
Es wäre auf jeden Fall auch persönlich wahrscheinlich von Ihnen sehr zu wünschen, an diesen ganzen Corona-Thematiken Haken zu machen. Auch ich möchte noch mal über vielleicht einen persönlichen Teil sprechen. Ihr Vater, Bernd Aust, mit dem Sie Ihre Konzertagentur betreiben, war von Corona betroffen, kämpfte um sein Leben, lag wochenlang im Krankenhaus. Bei sächsische.de hat er vor kurzem darüber ausführlich berichtet. Ein Text, der sehr bewegt hat. Wie geht es Ihnen heute damit, also auch Ihrem Vater? Und ist es nicht umso erfreulicher, dass man nach dem Durchgemachten, wo an Konzerte sicher nicht zu denken war, Sie jetzt überhaupt wieder über das Konzertmachen reden können?
Ja, na klar. Also das war natürlich eine Erfahrung, die ich natürlich keinem wünschen würde, zumal wir ja auch derb erwischt wurden. Ja, also vom 20. Dezember bis zum 20. Mai, das ist eine lange Zeit. Davon vielleicht 4 Wochen in Lebensgefahr ist, das ist natürlich eine Situation, die kann man nie planen und die kann man auch nie organisieren. Umso schöner ist es natürlich jetzt, dass mein Vater schon wieder zur Flöte greift und jetzt sogar schon wieder Ski gefahren ist. Also hätte ich mir nie vorstellen können vor einem Jahr. Da ging es um ganz andere Sachen. Und das heißt, dass wir natürlich vielleicht noch ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge haben, wie vielleicht manch andere, der diese Erlebnisse nicht hatte. Aber dennoch muss ich natürlich auch für mein oder für unser Unternehmen denken und sprechen. Und da sind wir, wie gesagt, nur überlebensfähig, wenn wir zur Normalität zurückkommen.
Genau diese Balance zwischen wirtschaftlichem Druck, also 2 Jahre lang nicht so richtig zu wissen, wie es weitergeht, und auf der anderen Seite dann dieses Erleben dieser Krankheit, dieses unmittelbare Erleben dieser schweren Krankheit. Als Veranstalter führen Sie Menschen zusammen. Sie machen also beruflich genau das, was gerade die Politik als gesellschaftliche Mammutaufgabe vor sich hat. Können diese gemeinsamen Erlebnisse, diese Corona-Wunden heilen? Was denken Sie?
Auf jeden Fall werden die diese Wunde heilen, und es wird auch sicherlich nicht einfach, wieder Leute ohne Abstand zusammenzubringen. Also ich glaube schon, wenn man ein Konzert mit 3000 Leuten in der Jungen Garde hat, wo 5000 zugelassen haben, wird es aussehen, als ob es ausverkauft wäre, weil man automatisch nach den 2 Jahren ein bisschen mehr Platz zum Nachbarn lässt. Und die Erfahrung haben wir auch gemacht, das ist so. Und das wird sicherlich auch schwer für den einen oder anderen, der in eine ausverkaufte Veranstaltung geht und ohne Abstand stehen muss. Aber er hat sich dann selber bewusst dafür entschieden. Und vielleicht bleibt er bei dem einen oder anderen auch eine Maske, oder das kann ja alles sein. Das ist sicherlich ein Prozess, der vielleicht nicht ganz einfach ist für den einen oder anderen.
Was denken Sie, sollte das Mindeste sein, weiterhin, was jeder tun sollte? Corona verschwindet ja nicht mehr. Ist es das Impfen? Ich meine, ist es das Respektieren?
Es sollte schon jeder für sich das eigene Risiko abwägen, ob er zu einer Veranstaltung geht, ob er vielleicht lieber ein Sitzplatzkonzert bevorzugt oder eine Open-Air-Veranstaltung, die ja vielleicht ihn eher suggeriert, dass ja das Virus da weniger übertragbar ist. Ich denke, das sollte dann irgendwann auch wieder in eine Eigenverantwortung der Besucher oder der Gesellschaft übergehen, so wie es ja auch vor der Pandemie war. Ja, da gab es zwar das Virus nicht, aber da gab es 1000 andere Dinge, die auf dem Konzert hätten passieren können. Also das ist sicherlich nicht gleich weg, dieses Gefühl, ups, wieso ist denn der so nah an mir dran? Aber ich denke, die Emotionen, die man dort erlebt, die machen das schnell vergessen.
Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende unseres Gesprächs mal noch auf die, ja, meine Standardfrage am Ende, die ich im Corona-Cast meinen Gästen stelle. Ich lasse da immer eine Rolle zur Wahl. Bei einem Vorausblick, es gibt den optimistischen Mutmacher und den nüchternen Realisten. Bei Ihnen mache ich das ein bisschen anders. Sie können sich zwar auch eine Rolle aussuchen, aber viel lieber würde ich wissen wollen, mit welcher Musikauswahl Sie die bevorstehenden Monate beschreiben würden. Was wäre denn eine Playlist? Welche Bands müssten denn da rein, um zu sagen, so wird das nächste Jahr?
Also ich würde was mir aussuchen, was viel Spaß macht. Und was viel Party bringt und was wir auch diesen Sommer machen, wir können da gerne eine Scheibe von Seed auflegen.
Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt alle mal gedanklich, packen Seed drauf. Rodney Aust, Konzertveranstalter aus Dresden. Herzlichen Dank für die Zeit und das ausführliche Gespräch hier im Corona-Cast.
Ja, besten Dank und wir sehen uns dann hoffentlich bei einer Konzertveranstaltung, wo wir schön toben können.
Ja, das war die Sicht auf die aktuellen Lockerungen aus der Perspektive eines Eventveranstalters. Man hört hier Optimismus durch, der allerdings ist, um es vorsichtig auszudrücken, eher gebremst. Um tatsächlich eine nachhaltige Entspannung in der Branche zu erwirken, so hat es Rodney Aust beschrieben, wäre das Lockern und dann auch das Lockerlassen eine unerlässliche Maßnahme. Ob das auch so kommen wird? Vorhersagen, das hat man in der Pandemie gelernt, sind unmöglich. Die weitere Entwicklung in dieser Sache verfolgen Sie aber natürlich auf sächsische.de. Jetzt zum Ende noch ein kurzer Blick auf das aktuelle Geschehen. Sachsen lockert. Wie in dieser Folge Corona-Cast bereits beschrieben, hat Sachsen bereits am Mittwoch erste Lockerungen vorgenommen. Zentrales Element der Erleichterungen ist, dass im Einzelhandel, also beim Shoppen, alle Gehregeln entfallen. In einem zweiten Schritt wird es ab 4. März weitere Lockerungen geben. Dann dürfen Clubs, Bars und Diskotheken unter 2G+ wieder öffnen. Für Veranstaltungen in Theatern, in Opernhäusern oder in Kinos bis zu maximal 1.000 Besuchern gilt dann die 3G-Regel. Und für Großveranstaltungen gilt 2G+ mit maximal 60% Auslastung im Innenbereich bei bis zu 6.000 Zuschauern und maximal 75% Auslastung mit bis zu 25.000 Zuschauern im Außenbereich. In Hotels, Pensionen und in der Gastro gilt zudem statt 2G wieder die 3G-Regelung. Lockerungen gibt es auch in Schulen und Kitas. Ab 7. März will Sachsen den eingeschränkten Regelbetrieb in Grundschulen und Kitas wieder aufheben. Gruppen und Klassen müssen dann nicht mehr streng voneinander getrennt werden. Auch die Maskenpflicht im Unterricht für Schüler ab Klasse 5 soll wegfallen. Die Testpflicht für den Schulbesuch werde zudem von 3-mal auf 2-mal pro Woche reduziert, heißt es aus dem Kultusministerium. Zudem gilt wieder die Pflicht zum Schulbesuch. Und abschließendes Thema, die Impfpflicht für Personal in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen. Auch in Sachsen müssen ab 16. März alle ungeimpften Mitarbeiter innerhalb von Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern oder Rettungsdiensten dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Jedoch scheinen die Konsequenzen für die betreffenden Personen zunächst auszubleiben. Grund ist, dass die Zahl der ungeimpften Mitarbeiter im Gesundheitssektor bei rund 100.000 Personen liegen dürfte und es deshalb zu Engpässen kommen könnte. Für Sachsens Kommunen, die im Einzelfall rechtssicher entscheiden müssten, dürften deshalb Freistellungen oder gar Kündigungen kaum zur Debatte stehen. Viele Kommunen gehen deshalb davon aus, dass Sanktionen meistens ausgesetzt werden. Mehr zu diesem Thema lesen Sie auf sächsische.de. Außerdem stelle ich wie immer in die Beschreibung der Podcast-Episode weitere Links und Hinweise passend zu den heutigen Themen. Auch zur weiteren Entwicklung in der Ukraine-Krise. Sächsische.de berichtet ausführlich, unter anderem in einem Newsblog. Ja, damit geht der Corona-Cast zu Ende. Vielleicht machen Sie es einfach so, wie vorhin Rodney Aust es empfohlen hat. Legen Sie sich eine gute Platte auf oder starten Sie eine Playlist, die irgendwie Freude bereitet. Ihnen alles Gute, bis zur nächsten Folge.